von der unendlichen Zahl an Fehlern mindestens im Rückblick betrachtet, die Merkel begonnen hat, war das mit der Schuldenbremse das Unverantwortlichste. Wir provozieren Putin, aber nicht indem wir Waffen liefern, sondern wir provozieren ihn, indem wir zögern, indem wir Schwäche signalisieren, indem wir ihm immer wieder glauben lassen, dass er am Ende den Krieg militärisch doch gewinnt. Ich glaube, bei der AfD muss man sich halt wirklich am Ende darüber im Klaren sein, dass das einfach Landesverräter sind.
Das vorläufige amtliche Ergebnis. Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieger.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse. Denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast.
Ja, und das klären wir auch diese Woche wieder. Hallo, hier spricht Viktoria Reichelt und wir widmen uns diese Woche wieder politischen Visionen und vielleicht auch Weltbildern deutscher Politiker, und zwar diesem Politiker. Herzlich willkommen, Anton Hofreiter.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie fühlt es sich denn an in der absoluten Mehrheit? Die ist in unserem Fall jetzt sehr pink und sehr irgendwie kuschelig eng, aber wie gefällt Ihnen denn ganz grundsätzlich diese Idee, mit Ihrer Partei, mit den Grünen, die absolute Mehrheit in Deutschland zu haben?
Ich bin mir gar nicht sicher, wie gut mir die Idee gefällt. Nämlich, ich glaube, es tut Parteien oft auch ganz gut, wenn sie keine absoluten Mehrheiten haben. Nämlich, das bremst so die speziellsten Ideen, um es mal höflich auszudrücken, etwas ein.
Ja, da sind Sie natürlich sich sehr einig mit vielen Politikern und Politikerinnen hier, die sagen, ein Streit und Kompromiss gehört natürlich zur Demokratie dazu. Aber wir gucken gleich mal, was Ihre drei Ideen für dieses Gedankenexperiment wären. Vorab aber mal ein kurzer Abriss. Sie sind 1970 geboren in München und Sie haben studiert Chemie und Biologie. Und das haben wir eben schon geklärt, Sie sind promovierter Biologe.
Das stimmt.
Was macht man denn so als promovierter Biologe? Wie sind Sie in dieses Studium reingestartet? Mit welcher Motivation?
Also als promovierter Biologe macht man, je nachdem, um was man sich kümmert, ganz unterschiedliche Sachen. Das kann klassische Laborarbeit sein im Bereich Molekularbiologie, wo man vielleicht mit Grundlagenforschung Voraussetzungen schafft für wichtige Arbeiten im medizinischen Bereich. Oder man macht ganz andere Bereiche. Man arbeitet im Bereich der Artenvielfalt, wie in meinem Fall, was botanische Systematik ist. Das heißt, man klärt so ein bisschen, wie schaut eigentlich die Biodiversität auf diesem Planeten aus, weil die im Gegensatz zu dem, was viele Menschen denken, noch immer erstaunlich unerforscht ist. Also man kann immer noch viele, viele Arten in vielen Lebensräumen neu entdecken. Weniger bei uns, aber selbst bei uns werden manchmal noch Arten neu entdeckt, insbesondere im Bodenbereich. Also das ist ein Ökosystem, das noch im Verhältnis wenig erforscht ist. Aber in den Tropen findet man massenhaft neue Arten. Oder auch man macht, wie gesagt, klassische Ökosystemforschung. Also es ist ein ganz breites Spektrum, aber ich war halt Systematiker und Biodiversitätsforscher.
Auf das Thema kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Sie haben aber ja neben diesem Weg noch einen anderen eingeschlagen. Sie sind nämlich, wenn ich es richtig recherchiert habe, seit 1986 Mitglied der Grünen, also seitdem Sie 16 Jahre alt waren.
Ja, 86 bin ich Mitglied der Grünen geworden, weil man damals zumindest, mein Kreisverband hat das so gesagt, früher nicht Mitglied werden konnte. Also aktiv bei den Grünen bin ich seit 84, ungefähr in einem dieser Monate. Also ich bin jetzt ziemlich genau 40 Jahre politisch aktiv.
Das ist richtig lang und in der Zeit haben Sie schon viele Ämter bekleidet, haben viel gemacht. Sie sind seit 2005 Bundestagsabgeordneter, waren schon Fraktionsvorsitzender der Grünen, waren Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Auch das ist ein Thema, über das wir sprechen werden. Und Sie sind seit 2021 Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Auch darüber werden wir sprechen. Jetzt muss ich doch nochmal fragen, Sie wollten schon vorher zu den Grünen. Was hat Sie denn dann mit 14 politisiert?
Mit 14 haben mich verschiedene Sachen politisiert. Auf der einen Seite war das damals die Zeit des ersten Waldsterbens. Auf der anderen Seite, was vielleicht vielen nicht bewusst ist, war damals Franz Josef Strauß in Bayern regiert, der durchaus ein etwas spezieller Ministerpräsident war.
Und speziell inwiefern?
Naja, er hatte schon so ein bisschen die Haltung, dass man kann meine Meinung haben oder meine Meinung. Und wenn man eine andere Meinung hat, auch vielleicht eine grundsätzlich andere Meinung, dann hat er sehr ausfallende Worte auch benutzt für seine politischen Mitbewerber. Und da war halt dann schnell klar, dass, und dann gab es halt auch klassische Themen wie ganz klassisch Rettung der Welt für die Menschen weltweit, gegen Hunger und so, was einem eigentlich immer wichtig sein sollte, aber vielen jungen Menschen halt zu Recht wichtig ist, waren Gründe dafür. Und naja, die SPD kam halt nicht in Frage. Die SPD ist in Bayern so ein bisschen, und das war es damals schon, obwohl sie noch viel stärker war, so königlich-bayerische Hofopposition.
Ja.
Und da gab's, dann gab's halt die Grünen, gab's seit 4 Jahren, gab's vielleicht auch seit 2, 3 Jahren bei mir im Ort eine kleine Gruppe. Und das waren eigentlich witzige, coole Leute. Und dann bin ich da mal vorbeigegangen.
Wenn ich mir das jetzt so anhöre, Sie sind promovierter Biologe, Sie sind politisiert durch unter anderem das Waldsterben, Sie wollten damals die Welt retten, da muss ich ja direkt sagen, Sie sind ja noch so ein richtiger Grüner. Manche würden vielleicht sogar sagen Öko.
Ja, das stimmt halt auch.
Inwiefern kann man sich das denn dann bewahren, jetzt so 40 Jahre später, wie Sie sagen?
Ich glaube, man kann sich das bewahren, indem man sich bewusst macht, dass an der grundlegenden Wichtigkeit der Rettung unserer eigenen Lebensgrundlagen sich im Grunde nichts geändert hat. Was vielleicht auch durch mein Studium nochmal transparenter geworden ist für mich als Person, es geht gar nicht um die Rettung der Umwelt oder so. Oder die Rettung des Planeten oder der Natur.
Nämlich, nicht?
Nein, die haben schon ganz andere Sachen überlebt wie uns.
Also ja. Es geht um unsere Rettung.
Genau, es geht um unsere Rettung. Nämlich diese Natur. Die hat schon das Zerbrechen von Pangea überlegt, den Ausbruch von Supervulkanen, den Einschlag von schweren Meteoriten. Klar, dann sind Tausende von Arten ausgestorben, was für die Arten sicher nicht schön war. Es gab einige Hunderttausend oder Millionen Jahre instabile Ökosysteme und dann ging einfach das Leben weiter. Es sind Millionen von Arten neu entstanden, am Ende auch wir. Aber die Natur und der Planet hat locker 100.000 Jahre Zeit, vielleicht 1 Million Jahre Zeit, aber ich meine, ich weiß nicht, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, manche sind sehr jung, manche vielleicht nicht mehr ganz so jung, aber ich bin mir sicher, dass niemand zuhört, der mehrere hunderttausend oder gar Millionen Jahre Zeit hat, bis sich die Ökosysteme wieder stabilisiert haben. Der Planet, die Natur haben die Zeit locker.
Da würde ich uneingeschränkt mitgehen, das passiert selten, aber Sie haben uns wie alle anderen Gäste und Gästinnen auch ein Zitat mitgebracht, das Sie politisch geprägt hat. Welches ist das?
Das ist ein Zitat von Marie Curie. Ich musste lernen, dass der Weg zum Fortschritt weder kurz noch unbeschwerlich ist. Ich bin, wie gesagt, das ist ja schon angesprochen, mal ein Naturwissenschaftler. Marie Curie ist eine sehr, sehr berühmte Naturwissenschaftlerin, eine Pionierin im Bereich der Physik. Und überhaupt die Naturwissenschaftspioniere sind Menschen, die ich einfach insgesamt sehr spannend finde. Weil nämlich sich einfach lohnt, sich auch anzuschauen, wie viel man schon so lang weiß. Also es gibt zum Beispiel bei uns ja auch Menschen in der Gesellschaft, gar nicht so wenig, die sagen, das mit dieser Klimakrise, das ist total umstritten und man weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt mit dem CO2-Ausstoß. Als Naturwissenschaftler kommt einem das aber so ein bisschen bizarr vor, weil nämlich, dass mehr CO2 in der Atmosphäre die Atmosphäre wärmer macht, das weiß man seit über 100 Jahren, das weiß man seit Svante Arrhenius, seit 1896.
Ja, und wenn man jetzt mal von der Naturwissenschaft weggeht und auf die Politik schaut, da frage ich mich auch seit geraumer Zeit, wie große Lust die Menschen auch in Deutschland überhaupt noch auf Fortschritt haben.
Ich glaube, dass mit all den schweren Krisen es eine sehr große Verunsicherung in der Gesellschaft gibt. Also, wenn man sich nur die letzten Krisen anschaut und die Krisen, die es schon länger gibt, wie zum Beispiel die Klimakrise, die sich massiv verschärft hat und längst da ist, aber zum Beispiel die Pandemie. Pandemien haben immer in der Geschichte der Menschheit menschliche Gesellschaften viel tiefer erschüttert, als häufig das den Gesellschaften bewusst war. Wenn man an die spanische Grippe denkt, wenn man an die Pestepidemien denkt. Und ich glaube, man hatte so einen gewissen Optimismus, dass dadurch, das anders wie bei den Pestepidemien im Mittelalter, wo man überhaupt nicht wusste, woher das kam, wo man nicht wusste, was Bakterien sind, wo man eigentlich gar nicht richtig verstanden hat, was Krankheiten sind, was ihre Ursachen sind, man das als Strafe Gottes wahrgenommen hat oder Brunnenvergiftung durch jüdische Mitbürger als Ursache vermutet hat und dann antisemitische Pogrome entstanden sind, dachte man jetzt mit den Naturwissenschaften. Wir können den Virus sogar fotografieren. Wir können das alles genau nachvollziehen, was da eigentlich passiert. Wir haben einen Impfstoff, der in sensationell kurzer Zeit entstanden ist. Aber ich glaube, was man darüber unterschätzt hat, wie sehr so eine Pandemie dann doch das Sicherheitsgefühl und das Selbstwirksamkeitsgefühl und das ich bin irgendwie in dieser Welt zu Hause von Menschen und damit von ganzen Gesellschaften erschüttert. Also ich habe zum Beispiel einen alten Artikel in dem Zuge gelesen, der in einer oberbayerischen Zeitung geschrieben worden ist, als die Pockenimpfung aufkam. Und die Argumente gegen die Pockenimpfung damals waren fast 1:1 die gleichen der Impfgegner von heute. Und da gibt's schon so Momente, wo du dir fragst, so, ey, wir wissen so viel wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Und trotzdem ist der Fortschritt so im Bewusstsein oft ein ganz kleiner.
Und Sie sind ja jetzt Teil mit den Grünen einer oder der Ampelregierung, die sich 2021 noch sehr hoffnungsvoll den Titel Fortschrittskoalition gegeben hat. Wie fühlt sich das gerade an, Teil dieser Koalition zu sein?
Also ich habe ja durchaus auch öfters Kritik an insbesondere dem Vorgehen der Bundesregierung. Gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass das Kabinett und die Regierung weniger streiten würde. Gleichzeitig glaube ich, dass wir auch ein sehr selbstbewusstes Parlament brauchen. Und am Ende finde ich, dass die Regierung oft zu ganz vernünftigen Ergebnissen kommt. Aber der Weg dahin, wenn schon das Kabinett total zerstritten ist, ist halt ein Problem. Also wenn man sich anschaut, wie riesig die Herausforderungen für die jetzige Bundesregierung sind. Also am 24. Februar 2022 hat die drittgrößte Industrienation der Welt, die wir sind, wir sind die zweitmächtigste Demokratie der Welt, was uns häufig viel zu wenig bewusst ist in Deutschland, war zu 55% abhängig von russischem Erdgas, zu 50% abhängig von russischer Steinkohle und zu 34% abhängig von russischem Erdöl. Ein halbes Jahr später war diese Abhängigkeit überwunden. Natürlich mit hohen Preisaufschlägen, natürlich mit Verwerfungen, aber ohne dass es zu einem Blackout kam, und ohne dass es zu Zwangsabschaltungen von Betrieben kam. Das ist im Grunde eine sensationelle Leistung. Wenn man davor irgendwelche Experten gefragt hat, die hatten gesagt, dieses Land braucht dafür 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre. Aber es ist nie und nimmer zu schaffen. Und diese Gesellschaft, diese Regierung, die Wirtschaft, gemeinsam haben wir das alles geschafft. Und deshalb finde ich diese Regierung am Ende gar nicht zu so schlechten Ergebnissen. Und um ehrlich zu sein, würde ich mir manchmal wünschen in Deutschland, dass man einfach etwas selbstbewusster und etwas stolzer ist, was dieses Land auch kann.
Ich muss da immer an diesen Satz denken, there's no glory in prevention. Ne? Also es gibt quasi keinen Ruhm in Prävention. Aber wir wollen hier ja gar nicht über Koalitionsstreit sprechen. Wir sind ja in der absoluten Mehrheit und wir hören uns mal an, welchem Problem sich Anton Hofreiter mit seiner ersten Reformidee für Deutschland widmet.
In Sachen Zuverlässigkeit versagt die Deutsche Bahn. Das ist längst kein Geheimnis mehr. Mit überlasteten Zügen auf einem veralteten Schienennetz, Baustellen und Personalmangel bleibt die Hoffnung auf pünktliche Ankunft oft vergeblich. Im Mai 2024 erreichten laut Angaben der Bahn nur 63,1% der Fernverkehrszüge ihr Ziel pünktlich. In Sachen Digitaltechnik ist die Deutsche Bahn Schlusslicht in Europa. Dass sich die Deutsche Bahn also verändern muss, dahinter können sich viele vereinigen. Nur wie?
Ja, sich über die Bahn aufregen, das ist auch sowas sehr Deutsches, aber wie wir gerade gehört haben, ja gar nicht ohne Grund. Ich habe mich zuletzt aufgeregt, als ich nicht irgendwo zu spät ankam, sondern als ich den New York Times Artikel über die EM gelesen habe, wo irgendwie stand, in Deutschland funktioniert das Turnier super, aber die Bahn nicht. Und irgendwie habe ich wie so eine Art Scham empfunden, so eine internationale Scham, dass ich dachte, oh, ist irgendwie peinlich, dass ne, in der zweitwichtigsten Demokratie der Welt die Züge nicht fahren. Wann haben Sie sich denn so zuletzt so richtig über die Bahn aufgeregt?
Also aufregen tue ich mich selten, weil ich kenne das System ganz gut.
Da haben wir aber andere Bundestagsreden schon gesehen. Die regen sich schon manchmal auf.
Ja, aber das letzte Mal so richtig geärgert habe ich mich, als wieder begründet worden ist, dass wir eine Stunde Verspätung haben wegen einer Baustelle. Jetzt, wenn man das System Bahn ein bisschen kennt, dann weiß man, dass Baustellen jahrelang vorher angemeldet worden sind. und dass die Baustellen eigentlich in den Fahrplan eingepflegt werden. Also es dauert so vom Beginn, von der Überlegung, da braucht es eine Baustelle, bis sie Realität wird, so 2, realistischerweise eher 3 Jahre. Also so Baustellen fallen so ein Gleis nicht spontan an.
Niemand wird überrascht von einer Baustelle.
Niemand wird überrascht von einer Baustelle, außer es gibt großes Pech und es geht spontan was kaputt. Aber das ist dann eine Baustelle. Und deshalb dieses bei der Informationspolitik, die Leute immer so nicht ernst nehmen, das stört mich schon sehr bei allen Problemen, die grundsätzlicher Natur sind, die mich prinzipiell deutlich stärker stören. Es ist einfach echt kaum erklärbar, dass ein System wie die Bahn am Ende eine Pünktlichkeit von 63% hat. Die sollte eine Pünktlichkeit von über 90% haben.
Was ist Ihre Idee, um dieses Problem in Deutschland anzugehen?
Als allererstes muss man ehrlicherweise sagen, braucht es mehr Geld. Es hat über 50 Jahre Deinvestment stattgefunden. Also die Bahn wurde nicht ausreichend unterhalten, weder die Infrastruktur noch der Fahrzeugpark. Fahrzeugpark ist etwas kurzlebiger, deswegen schaut es da etwas besser aus. Dann braucht es in gewissem Umfang eine Strukturreform. Wir haben einfach eine viel zu zersplitterte Bahn. Also wenn Sie sich zum Beispiel sowas, da ist jetzt manches angegangen worden, aber immer noch nicht ausreichend. Also wenn Sie an so einem klassischen Bahnhof stehen, dann haben Sie DB Netz, ist für die Gleise zuständig, DB Station und Service ist für den Bahnhof als solches zuständig, DB Energie ist für die Oberleitung zuständig, wenn Sie Pech haben und als Bürgermeister damit zu tun haben, kann es sein, dass noch DB Immo für den Vorplatz zuständig ist, also die Immobiliensparte, und Sie werden einfach wahnsinnig und die 3, 4, 5 Gesellschaften tun sich auch schwer in der Koordinierung untereinander. Das heißt, man muss das erstmal stärker zusammenfassen. Ich hätte gern einen starken Infrastrukturbetrieb. Wie gesagt, da sind jetzt erste Schritte gegangen worden in der Regierung. Deswegen, wie gesagt, die Regierung ist gar nicht so schlecht. Und als zweites eine starke Fahrsparte. Also das ist wiederum zersplittert in DB Regio, in DB Fernverkehr, DB Cargo und so weiter, was Schwierigkeiten macht, dass sich die zum Teil die Lokomotiven untereinander nicht so gut leihen können und so. Und dann macht die Bahn noch alle möglichen anderen Kleinkrusch-Sachen. Das heißt, eine Zusammenfassung der Kompetenzen in weniger, aber stärkere Gesellschaften. Und des Weiteren muss man ehrlicherweise sagen, der Laden braucht zwischenzeitlich einfach deutlich mehr Geld, nachdem er 70 Jahre zu wenig bekommen hat.
Ich würde gerne mal über diese erste Maßnahme mit Ihnen sprechen, nämlich diese Neustrukturierung des Konzerns. Sie haben es gerade gesagt, die Bundesregierung ist das ja angegangen. Es gibt ja seit Beginn 2024 die Infrastrukturgesellschaft InfraGo. Das wurde ja lang gefordert. Damit wurden DB Netz und DB Station und Service zusammengefasst und das war auch ein politisches Ziel der Ampel. Und das Besondere an dieser Infrastrukturgesellschaft ist ja das Gemeinwohl. Was, glaube ich, wurde mal stolz von Herrn Wissing gesagt, das GO im Namen ausdrückt. Aber auch damit gibt es ja Probleme.
Ja, natürlich gibt es damit Probleme. Außerdem muss man sagen, gehören da noch ein paar andere Sachen mit rein in die Infrastrukturgesellschaft. Das muss, wie gesagt, jetzt erstmal anlaufen. Aber das im Grunde größte Problem an dem ganzen Konzern ist die über Jahrzehnte aufgelaufene zu wenig investiert worden ist. Und das hat ja nicht nur Folgen, dass das bestehende Schienennetz marode ist. Das hat auch Folgen, dass das bestehende Schienennetz einfach überlastet ist. Mhm. Also sie haben zum Teil Auslastungen an manchen Bereichen, die 100% sind, theoretisch zum Teil sogar über 100%, was eigentlich nicht geht, aber man kann halt manchmal noch mehr reinquetschen. Das hat auch damit zu tun, dass aus Sparmaßnahmen Überholgleise rausgerissen worden sind, Weichen rausgerissen worden sind, also dass die Infrastruktur zurückgebaut worden ist. Das heißt, man braucht auch richtig viel Geld, um die Infrastruktur zu ertüchtigen, also die Kapazität nämlich. Oft gibt es einfach Verspätungen, weil einfach das System überlastet ist.
Ja, Stichwort richtig viel Geld. Das hören wir natürlich in diesem Podcast qua Name öfter, dass wir mal richtig viel Geld in eine Sache stecken müssen. Und ich glaube, bei der Deutschen Bahn können sich in Deutschland ziemlich viele Menschen dahinter vereinigen, ganz egal, welcher Partei sie zugehören. Das Problem ist ja bloß, richtig viel Geld ist aktuell nicht da.
Man muss ehrlicherweise sagen, wir haben es ja schon angesprochen, Deutschland ist die drittmächtigste Land der Welt, de facto, weil wir die drittstärkste Wirtschaft haben und das eine folgt am Ende auf das andere. Wir sind die ökonomisch zweitmächtigste Demokratie. Wir haben uns halt selber Regeln gegeben.
Richtig viel Geld im Bundeshaushalt ist ja trotzdem nicht da.
Ja, die uns fesseln und knebeln. Und ich glaube, in diesen schwierigen Zeiten, sicherheitspolitisch, unsere Infrastruktur, müssten wir mindestens temporär die Schuldenbremse aufheben. Und nachdem die letzten 15 Jahre im Grunde fast alles verschludert, lassen worden ist. Also wir hatten weniger Schulden, aber die Bundeswehr ist verschludert worden, das Straßennetz ist verschlammt worden, die Eisenbahn ist deutlich zu wenig investiert, man noch mal schlimmer im digitalen Bereich, also unsere Verwaltung, also fast egal, wo du hingreifst, die letzten 15 Jahre ist das, was notwendig gewesen wäre, nicht gemacht worden. Und nach den 15 Jahren Schlamperei brauchen wir halt jetzt mal 10 Jahre wirklich richtige Investitionen, um das Land wieder auf Vordermann zu bringen. Auch haben wir zu wenig Wohnungen. Mhm. Also fast egal, wo man hinschaut, es ist nicht investiert worden. Und das muss sich jetzt dringend ändern.
Stichwort Schuldenbremse, das bringen hier auch einige mit in den Podcast. Ich würde sagen, es ist eine der meistgenannten Maßnahmen, diese Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form abzuschaffen oder sie zumindest aufzuweichen. Das wird ja in dieser Koalition mit der FDP nicht passieren.
Es ist zumindest eine große Herausforderung und ich würde mal so sagen, von der unendlichen Zahl an Fehlern, mindestens im Rückblick betrachtet, die Merkel begonnen hat, war das mit der Schuldenbremse das Unverantwortlichste, weil das nämlich ihre unverantwortliche Politik des Nicht-Investierens in die Zukunft fortsetzt und uns von innerer bis äußerer Sicherheit bis zu Wettbewerbsfähigkeit bis zur Robustheit unserer Infrastruktur halt überall in Schwierigkeiten bringt.
Wenn wir jetzt mal wieder so ein bisschen von der Schuldenbremse auf die Bahn gehen, ein großes mediales Thema sind ja auch immer die Boni für die Bahnvorstände. Da habe ich gesehen, dass es einen Vorschlag gab von einem beratenden Gremium an die Bahn, die gesagt hat, dazu, ihr müsst eigentlich andere Parameter anlegen, um diese Boni überhaupt auszuzahlen. Und das sollen nicht Dinge sein wie Frauenquote im Vorstand, sondern solche Dinge wie Fahrgastzufriedenheit. Wäre das eine Maßnahme?
Ja, das wäre auch dringend notwendig, dass das Boni-Regime reformiert wird. Nee, im Grunde ist es bizarr. Der Vorstand hat sich ein Regime an Boni gegeben, dass er im Grunde die Boni immer kriegt.
Und weil er irgendein Ziel erfüllt hat. Ne?
Genau, weil er irgendein Ziel erfüllt hat. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, sondern man muss die für die spezifisch eisenbahnrelevanten Sachen braucht es einen Boni und ich würde Boni geben für Fahrgastzufriedenheit und für Pünktlichkeit. Und das war's.
Okay, in der absoluten Mehrheit, also ein sehr strenges Boni-System. Was glauben Sie denn, was macht es oder was würde es mit Deutschland machen, wenn wir ein funktionierendes Bahnsystem hätten? Mit funktionierend meine ich so wie in Japan, der Shinkansen, der sich am Jahresende für die 2 Minuten Verspätung entschuldigt, die er hatte.
Ich glaube, es würde die Zufriedenheit vieler Menschen erhöhen. Pendler wären weniger gestresst. Ich glaube, es wäre gut für den Klimaschutz. Vielleicht wird es sogar helfen gegen die AfD. Weil die Leute das Gefühl haben, hey, in diesem Land funktionieren Dinge richtig gut und es könnte ein Exportschlager sein. Und dann würde ich mir auch noch wünschen, dass wir das in der ganzen Europäischen Union nach und nach so umsetzen, sodass man einfach wirklich ratzfatz mit dem Zug im Nachbarland ist.
Und nicht mehr mit einem Billigflug nach London fliegen muss etc.
Genau.
Genau. Ja, das ist so ein Thema, da können sich viele hinter vereinigen. Wir gucken mal auf die zweite Maßnahme. Die ist nämlich hier im Podcast noch nie genannt worden. Deswegen bin ich sehr gespannt.
Wie steht es eigentlich um Deutschlands Naturschutz? Obwohl 37% der Landesfläche theoretisch unter Schutz stehen, ist nur ein kleiner Teil tatsächlich wirksam darin, Biodiversität, Artenvielfalt, Lebensräume und Ökosysteme zu erhalten. Das sagt der NABU. Der Naturschutz ist vielfältig und die meisten Gebiete entsprechen nicht den strengen Kriterien von Nationalparks. Bis 2030 sollen laut der EU-Biodiversitätsstrategie 30% der EU-Flächen unter strengen Naturschutz gestellt werden. Deutschland hinkt jedoch besonders in Bezug auf streng geschützte Gebiete hinterher. Die machen nur 0,6% der Fläche aus. Damit ist Deutschland zusammen mit Dänemark und Belgien EU-Schlusslicht.
Ja, das klingt nicht gut. Da kann man sich aber direkt mal fragen, hey, wenn ich auf Reisen bin, wenn ich Urlaub im eigenen Land mache in Deutschland, da gibt es doch diverse Nationalparks.
Ja, es gibt diverse Nationalparks, manche davon sind auch in relativ gutem Zustand, aber Deutschland ist halt ein relativ großes Land und unsere Nationalparks sind wenige und im Schnitt auch nicht so groß.
Und was jetzt aber so ein bisschen rausgekommen ist aus dem, was Sie fordern, Sie sagen ja echter Naturschutz dafür, dass Biodiversität wirklich gesichert wird. Was ist denn der Unterschied? Können Sie uns das mal erklären?
Also im Grunde gibt es einen ganz einfachen Maßstab, an dem man erkennt, ob der Naturschutz funktioniert oder nicht. Und das ist das Artensterben. Wenn der Naturschutz funktioniert, dann hast du kein weiteres Artensterben und die Populationen brechen nicht weiter ein. Wir haben eine ganze Reihe von Vogelpopulationen, die je nach Art zwischen 60 und 90% zurückgegangen sind. Also wo vor 50 Jahren noch 10 Vögel von der Art gelebt haben, beim Rückgang um 90% lebt noch einer. Also es macht einfach einen Riesenunterschied. Und ich glaube, auch da muss man sich klar sein. Natürlich geht es bei Naturschutz auch um den Erhalt der Natur als solches, weil vielfältige Natur, zumindest in meiner Wahrnehmung, einfach schön ist. Und es geht auch um den Erhalt der einzelnen Arten. Aber auch da geht es um die Rettung im Kern unserer eigenen Lebensgrundlagen. Nämlich neben der Klimakrise ist die drohende 6. Aussterbekatastrophe das 2. große Problem, das in der Lage ist, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Man kann sich die Artenvielfalt vorstellen wie ein dicht gewebtes Netz. Und dieses dicht gewebte Netz trägt uns, stellt uns die sogenannten Ökosystemdienstleistungen wie atembare Luft, trinkbares Wasser, fruchtbaren Boden zur Verfügung. Und in diesem dicht gewebten Netz sind die einzelnen Arten die Knoten. Und mit jeder Art, die wir ausrotten, schneiden wir einen Knoten aus diesem Netz raus. Und wenn wir zu viele Knoten aus dem Netz rausschneiden, dann trägt uns das Netz nicht mehr, beginnt zu reißen und ist nicht mehr in der Lage, die Ökosystemdienstleistung zur Verfügung zu stellen. Und dann haben wir einfach ein Problem. Und deshalb geht es beim Artenschutz natürlich auch darum, die einzelne Amphibienart oder die einzelne Froschart, Amphibien ist ja ein schöner Fachbegriff, die einzelne Schmetterlingsart, die einzelne Vogelart zu erhalten. Aber es geht da auch am Ende darum, unsere eigenen Lebensgrundlagen zu retten.
Das ist ja ein Thema, was Sie schon Ihr Leben lang begleitet, oder ich würde sagen, so, ne, seit Sie irgendwie 14 sind, sich dahingehend politisiert haben. Können Sie sich noch an so Momente erinnern, wo Ihnen das bewusst geworden ist als junger Mensch, dass wir da ein Problem haben?
Ich kann mich erinnern, dass als ich bei uns im Forst war, Wald kann man es kaum nennen, es war so eine Fichtenstangenplantage, offiziell Wald. Die Artenvielfalt war wirklich gering und ich dachte mir, das sind also unsere Wälder. Und wenn du dann weitergegangen bist, hast du da kleine Bereiche gefunden, wo plötzlich nicht nur Fichten in Reihe und Glied standen, wo de facto nichts drunter gewachsen ist, außer ein bisschen Moos, wo plötzlich Tannen, Fichten, Buchen in einer echten Mischung waren, wo auch Unterwuchs war. Und dieser Wald sah völlig anders aus. Es war Wald und es war einfach nur ein Bruchteil der offiziellen Wälder um den Orten, in dem ich aufgewachsen bin. Und da haben wir gedacht so, ich glaube, in dem, was wir hier offiziellen Wald nennen, aber eigentlich nur eine Fichtenstangenplantage ist, da glaube ich, stimmt schon manches sozusagen des Offiziellen nicht so ganz.
Und dann sind Sie, wie muss ich mir das vorstellen, sind Sie zu den Eltern gegangen und haben gesagt, Mama, Papa, ich muss jetzt bei den Grünen eintreten?
Nein, das eigentlich nicht, sondern ich war schon sehr jung, sehr viel in der Natur. Wir waren zumindest bis Tschernobyl ziemlich viel Schwammerl zu haben. Also Pilze sammeln und hatte einen großen Garten. Und als mit 14 habe ich dann irgendwann gesagt, ich habe mich schon im Grunde, ich war so ein bisschen neumalkuluges, vielleicht auch mal ein bisschen anstrengendes Kind, was das angeht, habe so mit 10 angefangen, mich so richtig für Politik zu interessieren. Die erste Bundestagswahl, die ich so richtig mitgekriegt habe, war die zwischen Helmut Kohl und Helmut Schmidt. Und was man vielleicht auch jetzt hinterfragen kann, war damals sehr für Helmut Schmidt. Heute würde ich sagen, ach, war so ein bisschen egal. Beides waren brave Pro-Europäer, beides brave Demokraten, beides haben es mit dem Öko nicht so kapiert gehabt. Im Grunde sind es gute Zeiten, wenn es so ein bisschen egal ist, wer von beiden gewinnt in einer Demokratie. Und dann war 83, da kam dann Helmut Kohl an die Wahl. Es war der 7. März, glaube ich, die Bundestagswahl. Und dann war das mit dem Waldsterben viel. Dann gab es die Grünen plötzlich bei uns vor Ort. Und dann habe ich gesagt, ich habe da Lust, einfach mal vorbeizuschauen.
Waren Ihre Eltern denn auch politisch?
Meine Eltern sind, ich würde sagen, ursprünglich ganz klassische Sozialdemokraten. Also beide kommen aus Arbeiterfamilien. Ich war bei uns in der Familie der Erste, der aufs Gymnasium gegangen ist. Und wie halt so viele klassische Bildungsaufsteigerfamilien, inzwischen wählen sie halt alle Grün. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum die SPD aber so tendenziell so ein bisschen sauer auf die Grünen ist. Aber deshalb war politisches Diskutieren selbstverständlich. Unsere Großmutter hatte ein Abo bei der Büchergilde Gutenberg. Also die Büchergilde Gutenberg gibt's immer noch. Ist ein Buchverein, war ursprünglich der Buchverein der Gewerkschaften. Da hat man vergünstigt, kriegt man immer noch relativ günstig, sehr, sehr schöne, fortschrittliche Bücher. Wunderbare Brecht-Gesamtausgabe gab es bei der Büchergilde Gutenberg. Und deshalb war politisches Denken durchaus verbreitet.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal auf die Nationalparks kommen und also wo mir das immer total auffällt, ist im Harz. Ich komme aus Wolfsburg, wenn man dann irgendwie in die Natur gefahren ist oder mal so kurz wandern oder so, dann war das im Harz. Und da habe ich letztens irgendwie ein Foto von meinen Eltern bekommen. Ne? Diese, man kennt es, diese Bilder, alle Bäume sind komplett grau. Da ist ja dieser der Käfer, der da so um sich greift.
Borkenkäfer.
Der Borkenkäfer. Was müsste denn jetzt zum Beispiel, wenn wir das mal anwenden, was Sie sagen, echter Naturschutz in Nationalparks, was müsste da denn passieren?
Nichts. Man lässt die Natur einfach sich selbst, nämlich die weiß am besten, was zu tun ist. Also was man bei Nationalparks braucht, wir brauchen einfach mehr Nationalparks und wir brauchen eine, insgesamt in Deutschland eine Biotopvernetzung und das, was man so schön einen etwas besseren Flächenschutz nennt. Aber von den Nationalparks, Sie haben ja vorher die Zahlen vorgelesen, 0,6%. Die wir haben, sind zum Teil ganz gut, insbesondere wenn sie Totalschutzgebiete sind, wo man einfach die Natur machen lässt, was für Menschen oft total schwer auszuhalten ist. Also wenn Sie dann sehen, dass der Borkenkäfer, auch getrieben durch die Klimakrise, die Wälder flächendeckend zum Absterben bringt, da denkt man, ich muss da jetzt was machen. Und jetzt als Biologe kann man nur sagen, nee, am besten lass die Natur machen. Wo man sich das sehr, sehr schön anschauen kann, wenn Sie mal im Harz waren, schauen Sie sich erstmal im Harz jetzt an und dann fahren Sie weiter in Bayerischen Wald. Da ist nicht die Borkenkäferkatastrophe. Viele Jahre früher hat da stattgefunden und da hat man auch nichts gemacht im Kerngebiet, sondern hat den Borkenkäfer die Wälder die Bäume absterben lassen und da wächst jetzt ein wunderbarer Wald von selber nach. Der wird viel robuster sein, viel stabiler, viel diverser, viel besser angepasst als alles, was wir Menschen machen könnten. Das heißt, wir bräuchten mehr Nationalparks, mehr Totalschutzgebiete, dann eine stärkere Vernetzung der Biotope. Das heißt dann schon so schön Linienelemente, wunderbare Fachsprache. Das heißt, halt Gehölzstreifen, dass Wälder miteinander verknüpft werden.
Man kann mit Holzstreifen Wälder verknüpfen?
Also Gehölzstreifen, nicht Holz. Okay. Man pflanzt also, da was, okay, nicht
man
Holz.
Man pflanzt an den Übergang, ja?
Ja, genau.
Also keine Holzbrücke.
Nein, keine Holzbrücke,
okay.
Gehölz.
Ineinander übergehen.
Man fällt dann manchmal so, also man pflanzt halt Sträucher und Bäume.
Okay.
Also, das heißt, Biotopvernetzung braucht's und dann halt auch etwas mehr Schutz in der Fläche.
Mhm. Etwas mehr Schutz in der Fläche heißt ja mehr Nationalparks. Was sind so Regionen, wo wir die hintun könnten?
Das kann man sich in der Karte. Nee, mehr Schutz in der Fläche heißt mehr Schutz in der Gesamtfläche.
Mhm.
Also das bedeutet auch, dass wir mehr im landwirtschaftlich genutzten Bereich tun müssen, dass wir mehr an den befahrenen Flüssen tun müssen, dass wir auch in den Gärten, wobei es gerade in den Städten oft gar nicht so schlecht ausschaut mit dem Naturschutz. Also in vielen Fällen ist die Artenvielfalt in den Städten inzwischen höher als in den ländlichen Räumen drumherum, was auch eine interessante Aussage ist. Also gerade Naturschutz in den Städten ist zum Teil inzwischen relativ erfolgreich. Das ist meint Schutz in der Fläche, meint wirklich die gesamte Fläche. Und bei den Nationalparks, wie gesagt, 0,6%, es wäre halt schon gut, wenn wir 2 oder wenigstens 3% hätten. Das ist nicht so irre viel. Und da kommt es halt drauf an, da muss man sich die Karte anschauen. Und also zum Beispiel in Bayern, schöner Flussnationalpark wäre mal was. Also zum Beispiel Isarmündung, Donau, Auen. Also da könnte man richtig toll was machen. Die Isar ist zum Teil renaturiert worden. Also manchmal muss man als Mensch eingreifen, weil die Isar war in einen Kanal verwandelt und ist in Teilen renaturiert. Dann in den Alpen gibt es den sehr, sehr schönen Nationalpark Berchtesgaden, aber da ist durchaus auch noch Bereich, Platz für einen zweiten Nationalpark. Also das sollte man im Idealfall halt nach fachlichen Kriterien machen, gemeinsam dann am Ende mit den Menschen und den Kommunen vor Ort.
Mhm. Ja, die EU hat zu dem Thema sehr ehrgeizige Ziele. Ne? Bis 2030 sollen mindestens 30% der Land- und Meeresflächen der EU unter Schutz stehen. Das ist ja Teil vom Green Deal, also von diesem sehr ambitionierten Paket.
Aber das ist was anderes. Also es geht nicht darum, das haben manche Konservative dann befürchtet, dass 30% Nationalpark werden sollen.
Nee, aber unter Schutz, mal generell unter Schutz zu stellen, ne? Aber Sie haben gerade schon was angesprochen, was da natürlich immer kommt, weil Sie sagen gerade, die Artenvielfalt in Städten ist teilweise größer als im Land drumherum und was da natürlich sofort auf den Plan kommt, sind die Landwirte. Die wiederum sagen natürlich, wir brauchen diese Fläche, um Deutschland zu ernähren. Nicht nur um Deutschland zu ernähren, sondern auch um es zu exportieren. Das ist ein starker Wirtschaftszweig. Und jetzt sind die Landwirte natürlich eine sehr starke Lobby. Ne? Also viele Dinge, die gerade auch von der EU-Seite für den Naturschutz getan wurden, wurden ja aufgrund der starken Lobby der Landwirte wieder zurückgenommen. Auch jetzt durch die Bauernproteste zu Beginn des Jahres wurden zum Beispiel verschiedene Regeln für Landwirte auf EU-Ebene zum Naturschutz wieder zurückgenommen. Wie blicken Sie auf sowas?
Ich glaube, dass am Ende die Bauernverbände und die Lobbyorganisationen sich ins eigene Fleisch schneiden. Weil nämlich, um wirklich gut Landwirtschaft zu betreiben, brauchst du letztendlich funktionierende natürliche Strukturen. Nämlich, wenn Ökosystemdienstleistungen nicht mehr vernünftig zur Verfügung gestellt werden, dann trifft es uns alle als Menschen, aber Landwirte bemerken das halt ganz schnell. Nämlich ohne fruchtbare Böden kannst du vielleicht in einem gewissen Umfang Landwirtschaft betreiben. Aber es wird halt schon aufwendig und teuer und du brauchst dann sehr viel chemisch hergestellten Dünger. Du brauchst deutlich mehr, wie es so schön euphemistisch heißt, Pflanzenschutzmittel. Und deshalb glaube ich, dass da die Landwirte einen Pyrrhus-Sieg errungen haben.
Ich will nochmal auf eine Sache eingehen, die das vielleicht so ganz anschaulich zeigt. Das war Ende März. Da haben die EU-Agrarminister als Reaktion auf diese Bauernproteste beschlossen, die Umweltauflagen zu lockern. Das sind die, die ich gerade beschlossen habe. Im Fachjargon heißen die GAP. Und da war auch die Pflicht drin, 4% der landwirtschaftlichen Flächen zugunsten der Biodiversität stillzulegen. Und das ist quasi entfallen. Aufgrund der Bauernproteste. Das ist ja in Ihren Augen dann ein klarer Fehler.
Ja, das ist ein klarer Fehler und das wird auch den Landwirten in the long run, also auf die lange Sicht, auf die Füße fallen. Die Begründung war ja, dass das dann tote Fläche ist, dass das nichts bringt, dass wir das unbedingt für die Lebensmittelproduktion brauchen. Ich glaube, das ist ein Missverständnis über ökologische Zusammenhänge, nämlich diese Flächen sind ja dann nicht tot, sondern sie sind Flächen, die die Artenvielfalt stabilisieren und damit die Ökosysteme stabilisieren. Sie sind sogar lebendiger denn je.
Aber jetzt würden Landwirte wahrscheinlich, ich bin jetzt selber keine Landwirtin, aber die würden Ihnen wahrscheinlich entgegnen, dass diese Flächen notwendig sind, A, um zu ernähren, B, um Wirtschaft zu betreiben und C, um sich vor allem selbst zu erhalten.
Am Ende sozusagen, wenn die Artenvielfalt weiter so einbricht, wird es deutlich komplizierter, Landwirtschaft zu betreiben. Und deshalb, wie gesagt, glaube ich, stimmt die Argumentation in der Hinsicht nicht. Und kurzfristig haben wir halt eher das Problem, aufgrund der Überproduktion, dass ständig die Preise einbrechen. Und aufgrund der Überproduktion, im Moment insbesondere aus Russland, die Preise schon wieder massiv eingebrochen sind. Ich meine, der Bauernpräsident Ruckwijk hat behauptet, das liegt aufgrund der Produktion in der Ukraine. Ich weiß nicht, warum er das sagt. Nicht. Eigentlich sollte er es besser wissen. Ja, aufgrund des Kriegs, und das sollten inzwischen alle Menschen wissen, dass Russland die Ukraine überfallen hat, ist die Ukraine nicht in der Lage, gerade so viel zu produzieren, sondern die Weizenpreise sind weltweit eingebrochen wegen der starken Produktion in Russland und auch natürlich der Produktion in Europa, aber vor allem in Russland. Und deshalb, glaube ich, geht das auch ökonomisch die Rechnung nicht auf.
Was ja ganz eng verbunden ist mit dem Thema Landwirtschaft, ist natürlich Ernährung, wie wir uns ernähren. Wie ernähren Sie sich denn?
Also wenn ich irgendwie Zeit habe, indem ich selber koche.
Und sind Sie vegetarisch oder
Nein.
vegan? Beides nicht.
Ich bin weder vegetarisch noch vegan, sondern ich esse sehr gern Fleisch, mache mir vielleicht sogar zu viel. Ich liebe es, Schweinekrustenbraten zu machen.
Ja, da kommt dann der Bayer durch, ne?
Ja, nicht nur der Bayer, sondern ich meine, wenn Sie dann so ein richtig schönes 2 Kilo Stück Bio-Schweinefleisch haben und müssen Sie natürlich erstmal 20, 25 Minuten umgekehrt die Kruste weich kochen, damit die schön Wasser saugt und dann tun sie es ins Rändl mit einem ganzen Haufen Gewürze und Haufen Gemüse und Schnitzkartoffeln.
Mann, Rezepte hier.
Gießen das auf, natürlich gern auch Wacholderbeeren mit dazu rein und das haben sie dann so bei 1,5 Stunden bei so 150 Grad und die Kruste müssen sie richtig kräftig salzen, so richtig viel Salz drauf tun, sodass sie ihnen schon ungesund erscheint und dann die letzte Viertelstunde gehen sie da mit 300 Grad drüber, das poppt dann so richtig und das ist dann ganz knusprig. ist einfach eine absolute Delikatesse.
Ich bin mal gespannt, wer das nachmacht von unseren Hörern und Hörerinnen. Es klingt auf jeden Fall gut. Ich hätte jetzt vielleicht auch gedacht, dass Sie sagen, in dem, was Sie gerade erklärt haben und da sich ja auch mehrere Experten, Expertinnen einig sind, dass die Deutschen bzw. generell die Weltbevölkerung weniger Fleisch essen müsste. Da habe ich jetzt gedacht, das macht in meinem Kopf irgendwie gerade keinen Sinn.
Ja, im Schnitt muss man weniger Fleisch essen und ich esse ja auch nicht jeden Tag einen Schweinekrustenbraten, sondern mache den vielleicht alle 2 Monate mal.
Ah, okay.
Und ich kann einfach nur eben empfehlen, wenn er Lust auf Fleisch hat, einfach richtig Gutes zu essen. Selbst, jetzt kann man sagen, ja, du redest dich leicht, du verdienst einen Haufen Kohle und so. Aber ich war auch mal Student, ich habe auch mal deutlich weniger Geld verdient. Und klar, Biofleisch ist überproportional teuer im Vergleich zu konventionellen. Da sieht man halt die Warenproduktionskosten, die im konventionellen versteckt sind. Aber selbst wenn man nicht ganz so viel Geld hat, klar, man kann sich immer überlegen, aber meiner Erfahrung nach, wie gesagt, auch in der Zeit, als ich selber wenig Geld hatte, lieber seltener und dafür was Gescheites.
Anton Hofreiter mit Ernährungstipps für euch, ihr könnt uns ja mal schreiben.
Ich will überhaupt niemand Ernährungstipps geben.
Mit Rezepttipps.
Genau, Rezepttipps gerne, aber das, wie er sich ernährt, soll jeder selber entscheiden. Und wenn ich, wie gesagt, meinen Bauch anschaue, bin ich auch nicht der Richtige, um Ernährungstipps zu geben.
Ihr könnt uns trotzdem mal bei Instagram oder hier bei Spotify zum Beispiel schreiben, ob ihr das Rezept nachmacht. Wir gucken mal in die dritte Maßnahme, die Anton Hofreiter mitgebracht hat.
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien stecken seit über 20 Jahren im EU-Beitrittsprozess. Ende 2023 bekräftigte Kanzler Olaf Scholz die Wichtigkeit der Beitrittsgespräche, forderte die Westbalkanstaaten aber auch zu Wirtschafts- und Rechtsstaatlichkeitsreformen auf. Ganz aktuell beginnen die Verhandlungen über einen EU-Beitritt für die Ukraine und die Republik Moldau, die insbesondere durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine von vielen Seiten gefordert wurden. Der Weg bis zu einer tatsächlichen Aufnahme der Länder in die EU ist aber noch lang.
Herr Hofreiter, was fordern Sie?
Ich würde mir wünschen, dass wir die Erweiterung der EU so richtig ernst nehmen, dass wir den Ländern deutlich machen, der, wie es so schön heißt, in EU-Deutsch Merit-Based Approach ist wirklich ernst gemeint, also der aufgrund der eigenen Verdienste, was in der Vergangenheit nicht der Fall war. Denn hart ausgedrückt, wir haben so getan, als wenn wir bereit wären, diese Länder aufzunehmen, also jetzt die Westbalkanländer. Und die Länder haben so getan, als wenn sie sich reformieren würden. Und das war ein sich gegenseitig in die Tasche lügen. Und währenddessen wurden die Menschen in diesen Ländern immer frustrierter und frustrierter. Das ist weder für die Länder gut, noch für uns gut. Nämlich woran wir ganz sicher kein Interesse haben, sind bürgerkriegsähnliche Unruhen wieder in der Westbalkanregion. Manche Leute glauben, ja, was hat das mit mir zu tun? Das interessiert mich doch alles nicht. Das geht mich doch alles nichts an. Doch spätestens, wenn es kracht, merkt man es wieder. Und dann kommt noch was anderes dazu. Wir als Deutschland sind, wir haben schon drüber gesprochen, die drittstärkste Industrienation der Welt. Und wir sind eine Exportnation. Das heißt, wir haben einfach ein großes Interesse daran, in unserer Nachbarschaft wohlhabende, stabile Länder zu haben. Nämlich nur wer wohlhabend und stabil ist, kauft unsere wunderschönen Produkte alle ab. Deshalb, wir haben da auch ein massives Eigeninteresse. Und wie gesagt, für die Länder wäre es auch gut. Und außerdem in diesen schwierigen Zeiten, glaube ich, ist es auch eine geopolitische Notwendigkeit, dass die Europäische Union für Frieden und Stabilität in Europa sorgt und dass wir als Europa stärker und robuster werden, wenn man an China denkt, wenn man an Indien denkt, wenn man an Russland denkt, wenn man an die schwierigen Entwicklungen in den USA denkt. Wir leben einfach in einer sehr, sehr herausfordernden Welt und da brauchen wir ein starkes und einiges Europa. Noch nie in der Geschichte der Europäischen Union hat ein Mitgliedsland innerhalb der Europäischen Union ein anderes Mitgliedsland überfallen und deshalb ist es die Europäische Union das erfolgreichste Friedensprojekt und das müssen wir auf die weiteren Länder ausweiten. Natürlich müssen die rechtsstaatlich sein, natürlich müssen sich die reformieren, aber wir müssen klar machen, dass wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, werden sie dann auch aufgenommen. Und man macht nicht so üble Geschichten wie mit Mazedonien, die man zuerst gezwungen hat, ihren Namen zu ändern. Dann hat man gesagt, jetzt ist alles in Ordnung. Dann ist das nächste Land um die Ecke gekommen. Ja, ihr müsst noch eure Verfassung ändern und so weiter. Das sind einfach miese Tricks, die am Ende nur zu Frust in den Ländern führen. Und dieser Ärger wirkt sich dann oder kann sich dann auf uns alle auswirken.
Zumindest für die Ukraine und für Moldau haben ja jetzt die Verhandlungen begonnen, was nicht heißt, dass die übermorgen in der EU sind. Ne? Das kann jetzt viele, viele Jahre dauern. Und wenn ihr euch jetzt gerade fragt, wo ist Moldau? Moldau liegt zwischen Rumänien und der Ukraine. Jetzt geht dieser Krieg schon unglaublich lang. Sie haben sich in dieser Zeit einen richtigen Namen gemacht in Deutschland als ein großer Regierungskritiker, gerade auch als Kritiker an Olaf Scholz und seinem Verhalten zur militärischen Unterstützung der Ukraine. Sie sind ja selber auch schon öfter jetzt in der Ukraine gewesen. Können Sie sich noch daran erinnern, wie das war, als Sie das erste Mal dorthin gefahren sind?
Ja, selbstverständlich. Das war am 12. April 2022. Ich war gemeinsam mit Agnes Strack-Zimmermann und Michael Roth, also die Ausschussvorsitzenden vom Verteidigungsausschuss und vom Auswärtigen Ausschuss, dorten. Die Ukraine ist das zweite Mal überfallen worden. Wir sind eingeladen worden von unseren Kollegen aus dem ukrainischen Parlament. Wir haben uns damals in Lemberg getroffen, weil die gesagt haben, das ist für sie auch einfach. Sie kommen von Kiew oder wo auch immer sie waren, runtergefahren. Wir fahren da über die Grenze, treffen uns. Und es war schon, obwohl das erstmal eine ziemlich kurze Reise war, war es die erste Reise von aus Deutschland, die so einen gewissen Impact in der öffentlichen Wahrnehmung hatte. Und wir haben da unter anderem ein Krankenhaus besucht, wo verwundete Soldaten lagen. Das war schon, ja, beeindruckend.
Sie werden ja nicht müde, das zu betonen, dass wir eigentlich als Deutschland viel, viel stärker militärisch unterstützen müssen. Das ist ja in den letzten 2,5 Jahren sind es jetzt fast immer so gelaufen, dass rote Linien aufgezeichnet wurden, die man dann so schrittweise nach hinten geschoben hat und dann doch geliefert hat. Man hat vor allem auch immer in die USA geguckt, ne, und geguckt, was machen die USA? Ziehen wir nach? Wie blicken Sie jetzt 2,5 Jahre später auf die deutsche Unterstützung?
Die deutsche Unterstützung ist für das Überleben der Ukraine, für das Überleben der Menschen in der Ukraine zentral. Wenn man jetzt in Kiew ist, dass da ein einigermaßen normales Leben stattfinden kann, liegt unter anderem ganz stark an der von Deutschland gelieferten Flugabwehr. Die Leute sind unglaublich dankbar, weil Russland ständig Terrorangriffe auf die zivile Infrastruktur, auf Wohnhäuser, auf Kindergärten, auf Krankenhäuser, auf Kraftwerke versucht. Und ohne die massiven Lieferungen wären die Menschen eben völlig schutzlos ausgeliefert. Ich hätte mir halt gewünscht, dass wir nicht immer monatelang darüber diskutiert hätten, sondern dass man das schnell, geräuschlos und zügig gemacht hätte. Nämlich, das hätte viele Menschenleben in der Ukraine gerettet, hätte unserem Ansehen auch gut getan und, glaube ich, hätte auch ein klares Signal an Putin geschickt. Überall, wo ich in Mittel- und Osteuropa bin, gibt es immer eine Bitte. Die Bitte lautet, wir müssen aufhören, Putin zu provozieren durch das Signalisieren von Schwäche. Im Gegensatz zu dem, was manche Menschen hier in Deutschland glauben, ist all denjenigen, die näher an Russland dran sind, die mehr Erfahrung mit Russland haben, sagen, ja, wir provozieren Putin, aber nicht indem wir Waffen liefern, sondern wir provozieren ihn, indem wir zögern, indem wir Schwäche signalisieren, indem wir ihm immer wieder glauben lassen, dass er am Ende den Krieg militärisch doch gewinnt. Und gerade wenn man mit den Menschen in der Ukraine spricht, die wünschen sich nicht so sehr, insbesondere die Soldatinnen und Soldaten, dass dieser Krieg endlich aufhört. Aber sie wissen halt auch, dass in dem Moment, wo sie aufhören zu kämpfen, werden sie getötet, ermordet, gefoltert, die Frauen, zum Teil die Kinder vergewaltigt. Und deswegen kämpfen sie halt weiter. Und die wünschen sich halt, dass wir so klar sind, dass Putin erkennt, die Fortsetzung des Krieges macht für ihn keinen Sinn, dass sie endlich Frieden haben.
Wenn Sie sagen, wir als Deutschland provozieren Putin mit dem Signalisieren von Schwäche, meinen Sie ja wahrscheinlich auch Bundeskanzler Olaf Scholz.
Ach, ich habe das schon so oft gesagt. Also eine der schlimmsten Dinge war das, was Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD, mit dem Einfrieren gesagt hat, weil das nämlich das glatte Gegenteil bewirkt. Ich glaube, der meint das sogar gut. Der hofft damit, zu einem Waffenstillstand zu kommen. In Wirklichkeit verlängert das nur den Krieg, weil es immer wieder im Regime Putin die Hoffnung nährt, dass sie am Ende den Krieg doch militärisch gewinnen können. Und jedes Mal, wenn wir die Hoffnung bei Putin nähern, dass er den Krieg am Ende militärisch gewinnt, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir endlich einen Waffenstillstand und Frieden haben.
Der in Aussicht gestellte EU-Beitritt der Ukraine und Moldau, das ist ja schön, da freuen sich jetzt alle, aber in Realität wird das ja noch viele, viele Jahre dauern. Was hilft das denn ganz konkret den Menschen in der Ukraine? Denen geht es ja immer noch jeden Tag mehr oder weniger schlecht. Da gibt es immer noch, Sie sagten es schon, Angriffe auf zivile Infrastruktur, auf Supermärkte. Was verändert das denn für die?
Also erstmal die ganzen Reformen, die die beiden Länder schon gemacht haben, um überhaupt Beitrittskandidat zu werden, das hilft den Menschen in den Ländern schon mal sehr, weil nämlich Beide Länder hatten ein nicht zu unterschätzendes Problem mit Korruption, haben sie immer noch, aber die Korruption ist deutlich zurückgegangen. Und es hilft einfach den normalen Leuten, wenn die Oligarchen weniger Macht haben, wenn weniger Geld gestohlen wird, wenn weniger Korruption herrscht, wenn die Rechtsstaatlichkeit zunimmt, also die Willkür vor den Gerichten geringer wird und nicht mehr derjenige vor Gericht gewinnt, der den Richter am effizientesten bestechen kann. Also es macht einfach für die Leute ganz praktisch hat das einen Vorteil, wenn ein Land sich auf diesen Reformprozess macht. Und jetzt würde man sich natürlich wünschen, dass die Herrschenden in solchen Ländern von sich aus gegen Korruption sind, aber häufig stellt man halt fest, so richtig gegen Korruption, gegen Unrecht, gegen Missbrauch der Justiz wird halt dann vorgegangen, wenn man die Motivation hat, dadurch Mitglied der Europäischen Union zu werden. Also es hilft schon mal direkt. Und dann würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, dass die Europäische Union im Beitrittsprozess auch etwas reformiert, dass wir da stärker stufenweise vorgehen. Also wenn zum Beispiel ein Land in der Lage ist, die technischen Voraussetzungen zu erfüllen, dass es dann ins Roaming-System aufgenommen wird. Also ganz viele Menschen in all diesen Ländern, auch in vielen Ländern des Westbalkans, haben viele Verwandte und ganz viele Bezüge zur Europäischen Union. Und für die ist das einfach praktisch lästig, dass sie gigantische Roaminggebühren zahlen müssen. Das ist ja etwas, was uns ganz selbstverständlich vorkommt. So wie wir ganz selbstverständlich über die Grenzen fahren, so wie wir in den meisten europäischen Ländern ganz selbstverständlich eine Währung haben, so wie wir ganz selbstverständlich jetzt, wenn wir in Urlaub fahren, uns keine Gedanken über die Mobilfunkgebühren machen. Das ist alles überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist eine Folge der Europäischen Union. Und das wird einem klar, wenn man dann mit Menschen spricht, die außerhalb der Europäischen Union leben. Und die würden sich das einfach ganz praktisch gerne wünschen. Und ein erster Schritt wäre, sie ins Roaming-System der Europäischen Union aufzunehmen. Natürlich müssen die technischen Voraussetzungen erfüllt werden. Und so gibt es viele Zwischenschritte bis zur Vollmitgliedschaft, wo es dann neben dem, was in den Ländern als solches besser wird, die Leute halt auch schon merken, ey, der Vorteil, Mitglied der Europäischen Union zu werden, ist riesig. Und ich kann, wie gesagt, allen Menschen, die bei aller Kritik an der Europäischen Union so unzufrieden mit ihr sind, sich einfach mal zu überlegen, was alles an ganz praktischen Sachen wegfallen würde, wenn die nicht mehr so funktionieren würde wie jetzt.
Ja, das wollte ich auch gerade ansprechen, ne? Dass man ja auch gesehen hat jetzt im Vorfeld dieser europäischen Wahl, dass es da ja auch Parteien gibt, die so einen gewissen, ja, so ein Gefühl in der Gesellschaft irgendwie, die Europa ist zu groß, wir ziehen da irgendwie Schwächere mit, wir profitieren gar nicht mehr davon. Die haben das aufgegriffen. Bei der AfD ging es ja fast sogar so weit, irgendwie da ein Dexit mal ins Gespräch zu bringen. Das stand nicht mehr so im Wahlprogramm oder im europäischen Wahlprogramm, aber davon war auf jeden Fall mal die Rede.
Ja, bei der AfD kommt ja noch dazu, was weiterhin drin stand, die haben sich ins Europaparlament wählen lassen, aber wollten das Europaparlament abschaffen.
Genau, in seiner jetzigen Form abschaffen.
Ja, einfach insgesamt abschaffen, weil sie gesagt haben, dass die Menschen direkt Abgeordnete ins Europaparlament wählen dürfen, ist undemokratisch. Also auf die Idee muss man erstmal kommen, zeigt auch manches über das Demokratieverständnis der AfD. Aber ich glaube, bei der AfD muss man sich halt wirklich am Ende darüber im Klaren sein, dass das einfach Landesverräter sind. Ich glaube, neben dem Faschismus ist das herausragendste Merkmal der AfD, dass sie nicht im Dienste der Menschen in Deutschland stehen, sondern dass das im Grunde Agenten Russlands und Chinas sind.
Was man häufig auch sieht, gerade auf so Demos, die sich ja in den letzten Jahren aus vielen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zusammensetzen. Da gab es irgendwie Impfgegner oder Gegner der Corona-Maßnahmen, die auf die Straße gegangen sind, die sich teilweise jetzt immer noch treffen. Da wird dann aber zum Beispiel auch auf einmal für Frieden demonstriert. Da wird gesagt, nieder mit den Waffen, wir brauchen Verhandlungen mit Russland. Diese Stimmen werden auch, das nehme ich so ein bisschen zum Beispiel auf TikTok, war auch gerade in der jungen Generation stärker. Was würden Sie diesen Menschen sagen?
Ich würde ihnen empfehlen, auf dem Roten Platz in Moskau, das ist der Aggressor, für Frieden zu demonstrieren. Das wäre eine klare Haltung. Dann können sie auch Mut zeigen. Dann werden sie an der richtigen Stelle und einfach mal dahin gehen und dort für Frieden demonstrieren, wo der Krieg seinen Ausgang genommen hat.
Sie sind mit diesem Thema ja total in Verbindung gebracht worden in den letzten 2,5 Jahren. Hätten Sie das jemals gedacht, dass Sie mit den Forderungen mehr Waffenlieferungen, mehr Munition, mehr militärische Unterstützung, ne, irgendwie, dass Sie mit diesen Themen mal so stark in Verbindung stehen? Weil das ja so im Grunde, ist ja auch in den letzten Jahren viel besprochen worden, so gegen einen grünen Pazifismus, den es lange gab, spricht.
Ich hätte das nie gedacht, weil ich nicht gedacht hätte, dass wir nochmal einen Vernichtungskrieg in dem Umfang in Europa sehen, wo am Tag vom Aggressor 40.000, 50.000 schwere Artilleriegranaten auf das überfallene Land geschossen werden, wo massiv Zivilbevölkerung überfallen und ermordet wird, gefoltert und vergewaltigt wird. Das hätte ich alles nie gedacht. Aber ich persönlich bin halt der festen Überzeugung, dass das, was wir tun mit grünen und progressiven und linken Werten, wirklich sehr übereinstimmt. Nämlich wir helfen dem Schwächeren gegen den Stärkeren. Wir helfen der überfallenen Demokratie gegen die Diktatur. Wir unterstützen die Menschen und das Land, das kolonisiert werden soll von einem Imperium, gegen die Imperialisten. Wir helfen und wir hören auf die Betroffenen und auf die Opfer, nämlich auf die Ukraine. Und deswegen finde ich das eine zutiefst linke und progressive Herangehensweise. Und ich finde, das hat den Menschen nicht zu helfen, hätte mit Pazifismus in meinen Augen überhaupt nichts zu tun, sondern es wäre einfach schlichtweg unterlassene Hilfeleistung. Und ich persönlich bin kein Pazifist, aber halte Pazifismus für eine hochgradig ehrenwerte Haltung. Aber für mich kann man Pazifist immer nur für sich selbst sein. Wenn man sagt, selbst wenn ich angegriffen wäre, dann verteidige ich mich nicht. Oder im biblischen Ausgang halt die andere Wange hin, dann ist es eine individuell hoch ehrenhafte Haltung. Aber im sicheren Deutschland zu sitzen und zu sagen, oh, ich bin so pazifistisch und deswegen überlasse ich die Menschen in der Ukraine ihrem Schicksal, das finde ich nicht Pazifismus, sondern schlichtweg unterlassene Hilfeleistung.
So viel zu den drei Maßnahmen, die Sie für Deutschland vorsehen würden oder jetzt auch für die EU-Erweiterung. Wenn es in Deutschland dann in der absoluten Mehrheit mit den Grünen mehr Nationalparks geben würde, die aus Ihrer Sicht das Label Nationalpark auch wirklich verdient hätten, mit weniger menschlichem Eingreifen. Und Sie haben das dann irgendwie politisch geschafft. Und Sie sitzen im Büro und freuen sich darüber. Welchen Song würden Sie dann hören?
Oh, das weiß ich gerade nicht, gerade bei den Nationalparks. Ich glaube, ich würde mich sozusagen einfach drüber freuen. Und wenn man zum Beispiel beim Nationalpark Bayerischer Wald sieht, da waren ursprünglich ganz viele dagegen. Inzwischen sind laut Umfragen 87% dafür. Meiner Erfahrung nach, bei vielen dieser Maßnahmen, in dem Moment, wo wir sie durchgesetzt haben und sie schön und erfolgreich sind, sind diejenigen, die ursprünglich dagegen waren, diejenigen, die schon immer dafür gewesen sind. Und ein Song, was fällt mir da für einen Song ein?
Das kann auch einfach Ihr Lieblingssong sein. Das muss jetzt nicht thematisch zu den Nationalparks passen.
Auch meine Lieblingssongs sind eure, manchmal ein bisschen schwierig. Einer meiner Lieblingssongs ist von Hannes Wader, Landsknecht. Mhm. Aber das ist eher ein harter Song.
Ja, aber dann wird der laufen, wenn Sie das beschlossen haben. Anton Hofreiter in der absoluten Mehrheit. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die Fragen.
Und wenn ihr jetzt gerade zuhört und euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Und ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr die Folge fandet und wen ihr euch als nächstes hier wünscht. Bis bald.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ja, ist total geil, du. Ey, ganz ehrlich, du, Henkes Corner. Du. Ey, guck dir das an, das ist total geil, du.
Warte, ich muss einölen.
Ich bin Henke und in meiner Corner bekommt ihr geile Gäste und den besten Blick hinter die Kulissen von Popkultur und Social Media.
Ich hasse das so sehr.
Ich hasse es.
Das ist einfach nur peinlich.
Ich hasse es. Es ist alles voll damit. Alles ist voll.
Ja, es ist auch nicht lustig. Ja. Es ist einfach nicht lustig.
Mein Dad hat mich immer Mike Molto oder Zwerg Müsli genannt. Ich glaube, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mich statt Zabex Mike Molto nennen.
Du Eumel. Du Schlawiner.
Eumel ist geil.
Aber das verwende ich dann, wenn, dann eher ironisch.
Ihr Ferkel.
Ja, überhaupt so tierische Begriffe finde ich ganz cool.
Komische Angewohnheiten.
Immer noch dieselben.
Ja, immer noch dieselben.
So, nee.
17 Tropfen auf der linken Schulter. Er hat gesagt, einseifen. Und ich sag dir ehrlich, Henke, trocken einseifen, da fühlst du dich wenig schon räudig. Das ist einfach
das
so
ein Mechanismus,
wo du dir als Mensch denkst, das, was ich hier gerade mache, ist falsch.
Also rein in die Käppig-Schule, Füße hoch und ab in die Henkes Corner. Auf YouTube, in den Mediatheken und überall, wo es Podcasts gibt.